Vor kurzem saß ich in der Bahn, da mache ich meistens Andacht und lese die Bibel. Und dann komme ich auf so einen krassen Text, wo es mich wirklich schüttelt und ich fast Gänsehaut bekommen habe. Ich sitze da, schaue mir die Leute an, der Text wirkt noch auf mich und ich denke mir, das ist doch unglaublich, das ist doch der Hammer, was da steht. Ich bin immer so jemand, der liest Bibel, um Jesus kennenzulernen. Und ich frage mich, wenn man Jesus kennenlernen will, wie geht es am besten? Ja klar, indem man wirklich mit ihm unterwegs ist. Und deswegen lese ich wirklich auch oft im Neuen Testament Stück für Stück. Und da komme ich eben an so eine Passage. Die Passage steht in Matthäus 21. Und damit wir wirklich auch verstehen, um was es geht, will ich mal so die Vorgeschichte erzählen, bevor wir zu diesem für mich krassen Text kommen. Das ist diese Zeit, wo Jesus am Ende seines Wirkens ist. Und er ist unterwegs, das sagt uns der Matthäus, er ist unterwegs nach Jerusalem. Und in allen Geschichten, die er so beschreibt, lässt er immer wieder in den Text einfließen, wo Jesus jetzt gerade örtlich ist. Und so beginnt auch das Kapitel 21, wo es hier gleich heißt im ersten Vers, nachdem Jesus mit seinen Jüngern in die Nähe von Jerusalem gekommen war. Also dann sind sie schon dicht dran. Und bevor sie in Jerusalem waren, will ich nur noch kurz einschieben, da waren sie in Jericho. Jesus heilt zwei blinde Menschen, er vollbringt Wunder und läuft dann weiter aus Jericho hinaus Richtung Jerusalem. In Jerusalem selber wird dann dieser triumphale Einzug beschrieben. Ich mache das immer gerne so, ich stelle mir das wirklich vor, wie der Text es dann auch beschreibt. Die Menschen legen die Kleider, die Freunde von Jesus legen die Kleider über den Esel und dann breiten die Leute die Palmen aus und dann wird Jesus richtig heftig gepriesen. Gelobt sei der Sohn Davids, er wird wirklich als König gelobt. Und nach diesem machtvollen Einzug geht es weiter. Dann geht Jesus auf den Tempel. Und was dann geschieht, ist erstaunlich. Er ist doch gerade so groß empfangen worden. Und dann handelt er aber gar nicht, könnte man denken, würdevoll, sondern er treibt die Leute aus dem Tempel hinaus. Es ist eigentlich eine harte Szene. Viele sagen auch, wie kann Jesus so handeln? Aber so wird es beschrieben, weil er ein Anliegen hat. Er sagt, ihr macht das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle. So heißt es im Text in Vers 13, Matthäus 21, Vers 13. Und es geht nicht. Das Haus Gottes soll doch ein Haus des Gebets sein. Und ihr verkauft da Opfertiere und die Geld. Geldwechsler sind da und ihr habt mehr Interesse an der Wirtschaft und dass es euch gut geht, anstatt dass ihr euch darauf konzentriert, wofür das Haus Gottes wirklich steht, nämlich eine Verbindung zu Gott aufrecht zu erhalten. Jesus handelt also krass und er schmeißt die Tische um und sagt, Leute, achtet darauf, um was es wirklich geht. Und dann läuft er aus Jerusalem wieder hinaus und übernachtet wahrscheinlich bei Freunden in Bethanien. Am nächsten Morgen dann, und jetzt beginnt die für mich krasse Passage, als ich die so gelesen habe, Matthäus 21 und dann ab Vers 18, da heißt es, am nächsten Morgen, als Jesus nach Jerusalem zurückkehrte, bekam er Hunger. Da sah er am Wegrand einen Feigenbaum. Er ging hin, um sich ein paar Feigen zu pflücken. Ich stelle mir das richtig, richtig vor. Aber er fand nichts als Blätter. Da sagte Jesus zu dem Baum, du sollst in Zukunft nie wieder Feigen tragen. Im selben Augenblick verdorrte der Baum. Erstaunt fragten die Jünger, wie kommt es, dass der Feigenbaum so schnell vertrocknet ist? Jesus erwiderte, wenn ihr wirklich glaubt, und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur dies tun, sondern sogar zu diesem Berg sagen, hebe dich von dieser Stelle und stürze dich ins Meer. Es wird geschehen. Ihr werdet alles bekommen, wenn ihr im festen Glauben darum bittet. Bam! Und genau da hat es mich echt umgehauen im Zug, natürlich saß ich, aber es hat mich einfach geflasht. Wie kann Jesus sowas sagen? Es wird euch alles möglich sein. Ihr müsst nur beten und vertrauen und dann könntet ihr selbst, und daher kommt ja das Sprichwort, das wir heute so manchmal sagen, ein Glaube, der Berge versetzt. Daher kommt dieses Sprichwort. Wenn ihr nur glaubt und nicht zweifelt, könntet ihr sogar Berge versetzen. Ist es nicht der Wahnsinn? Laufen wir Christen so durch die Gegend? Ich meine nicht, dass wir hier jetzt immer überschwänglich singen müssen oder Halleluja schreien müssen. Das meine ich überhaupt nicht. Aber leben wir in dieser Gesinnung als Christen, dass wir unheimliche Macht haben durch die Verbindung zu Gott? Jesus hat ja nicht die Macht gehabt aus sich selbst, sondern weil sie ihm Gott gegeben hat. Dieselbe Macht, dieselbe Kraft, die Kraft Gottes, die Macht Gottes steht doch jedem Christen zur Verfügung. Hat doch Gott auch gesagt, sagt ja Jesus hier auch. Aber laufen wir so durch die Gegend, also sprich, leben wir unser Christsein so? Mir scheint, dass das gar nicht der Fall ist. Oft ist doch eher das Christsein total irgendwie nüchtern, unaufgeregt. Wie gesagt, nicht, dass Christsein aufgeregt sein müsste, aber manchmal kommt es einem so vor, ein bisschen zu wenig Spannung, zu wenig Freude, zu wenig Begeisterung, zu wenig Kraft, zu wenig Vollmacht, Fragezeichen. Ich möchte nochmal mit Ihnen gerne jetzt in den Text reingehen und mal schauen, was wir aus dem Text lernen können für die Frage, geschehen eigentlich noch Wunder? Gibt es noch diese Kraft auch heute, diese Vollmacht oder wie sieht es eigentlich aus? Gleich am Anfang heißt es ja hier in Vers 18, am nächsten Morgen, als Jesus nach Jerusalem zurückkehrte. Das heißt also, Jesus ist unterwegs, Jesus steht ja auch für den Sohn Gottes, der Sohn Gottes, der machtvolle Mensch, läuft nach Jerusalem. Jerusalem, hat jeder verstanden, ist die Hauptstadt des Volkes. Da manifestiert sich Gott, da ist der Tempel. Also der Sohn Gottes geht dorthin, wo Gott selber ist. Er kehrt dorthin zurück. Jetzt läuft er aber auf dem Weg dahin und bekommt Hunger, so sagt der Text. Wenn wir das jetzt, was wir vorhin besprochen haben in dem Kontext, wenn wir das jetzt mit hineinnehmen, Jesus geht also nach Jerusalem, da wo Gott sich selbst offenbart und er hat Hunger. Ich lese jetzt mal ein bisschen zwischen den Zeilen und stelle mir vor, dieser Hunger Jesu, der steht auch für den Hunger, dass ihn doch sein Volk annehmen möchte. Stattdessen, was ist aber passiert? Obwohl sie ihn glorifizieren, sage ich mal, gepriesen haben, jetzt kommt der Sohn Davids, hier kommt der König, muss er trotzdem den Tempel irgendwo reinigen, weil sie gar nicht sich auf Gott konzentrieren. Also auf der einen Seite schreien sie, ja Jesus, du bist unser Herr, und auf der anderen Seite leben sie überhaupt nicht danach. Das steckt für mich hier auch drin, dass Jesus eigentlich Hunger hat nach einer echten Beziehung zu den Menschen, nach einem echten Verbundensein, nach einem echten Andocken aneinander, ganz dicht dran sein, wie Eltern an ihren Kindern dicht dran sind. Eltern wissen, was Kinder wollen. Sie können wirklich schon mir geht das immer so, wenn ich kann oft schon ablesen, was meine Kinder auf dem Herzen haben. Und für mich ist das ein Bild, wie Gott eigentlich mit uns umgehen möchte. So kommt Jesus nach Jerusalem. In dieser Einstellung ist er auf dem Weg dahin und er hat Hunger. Und dann ist da dieser Feigenbaum und er möchte seinen Hunger stillen. Der Feigenbaum, heißt es aber hier, hat nichts außer nur Blätter. Und genauso in dieser Doppeldeutung, die ich hier im Text sehe. Einmal das, was wirklich passiert. Ich denke, Jesus hatte wirklich Hunger gehabt. Trotzdem sehe ich auch noch eine tiefere Ebene, wo Jesus Hunger hat nach der Verbindung zu seinem Volk und die nicht findet. Der Feigenbaum steht voller Blätter. Man könnte sagen, der Tempeldienst ist voll am Laufen. Die Leute kommen von überall her und beten Gott an, kaufen Tiere. Aber trotzdem ist es nur vordergründig, weil im Großen, die Führer des Volkes, haben Jesus nicht angenommen. Das Volk hat sich nicht von den Verantwortungsträgern her auch auf die Seite Jesu gestellt und hat gesagt, Jesus, wir folgen dir nach, wir hören auch auf das, was du sagst. Im Gegenteil, da war oft viel Streit, auch von den Führern. Und man hat Jesus eher versucht, wirklich aus dem Weg zu schaffen, so wie es ja dann später auch übrigens in den nächsten Kapiteln sich dann entwickelt, dass sie ihn wirklich ans Kreuz bringen. Und so steht dieses Gleichnis vom Feigenbaum auch ein Stück weit dafür, dieser Widerstreit. Auf der einen Seite manche so, ja, Jesus, toll, auf der anderen Seite nicht wirklicher Glaube. Jesus findet nur Blätter am Baum. Und er sagt deswegen zum Feigenbaum, und wahrscheinlich ist es so ein Sinnbild eben für das Volk und für Jerusalem und für den Tempel, Feigenbaum, du sollst keine Frucht mehr bringen, weil Blätter suggerieren, dass auch Frucht am Baum ist. Aber es ist keine Frucht, genauso wie ihr mit eurem Gottesdienst suggeriert, als ob ihr eine feste Verbindung zu Gott habt, als ob auch, ich sag jetzt mal, Wunder unter euch geschehen könnten, aber es passiert nichts. Ihr seid in Wirklichkeit ohne Frucht, ihr seid eigentlich vertrocknet und deswegen ist es nur die Konsequenz, dass ich jetzt hier euch zeige, wohin das führt, nämlich wirklich in die absolute, in die Fruchtleere, in das Vertrocknen, in die Nicht-Existenz. Nicht an Gott dran sein heißt eigentlich nicht wirklich leben. Eigentlich heftig, wenn man das so mal drauf schaut. Du sollst in Zukunft nie wieder Feigen tragen, sagt hier Jesus. In demselben Augenblick verdorrte der Baum. Und dann die krasse Frage von den Jüngern, so wie ich glaube, dass auch wir sie stellen könnten. Ja, aber ey, Wahnsinn, schau dir das doch mal an. Wie kommt es, dass der Feigenbaum so schnell vertrocknet ist? Ich stelle mir das sprichwörtlich vor. Vielleicht hat man das wirklich krass gesehen. Ich weiß nicht, filmerisch wird man es sicher so umsetzen, dass die Jünger, nachdem Jesus hier sagt, du sollst nie wieder Früchte bringen, dann die Kamera auf den Baum zoomen würde und dann würde man wirklich sehen, wie die Blätter verwelken und wie der ganze Baum so in sich zusammenschrumpft. So stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, ob es so gewesen ist, aber die Frage der Jünger offenbart auf jeden Fall einen schockierenden Moment. Ja, Jesus, krass, wie ist denn das jetzt passiert? Und da sieht man eigentlich, wie die Menschen auch so sind. Die Jünger sind eigentlich wie wir, weil wir sind auch, müssen wir zugeben, oft an großen Dingen, außergewöhnlichen Dingen interessiert. Wir sind an Neuigkeiten interessiert. Wir wollen die neuesten Nachrichten hören. Wir wollen die neuesten Filme sehen. Wir wollen manchmal die neuesten Gadgets haben, ob es Smartphones sind, ob es große Bildschirme sind. Wir sind an den neuen Dingen interessiert und da passiert was Krasses. Und klar, die Jünger sagen, ey Jesus, Mann, ich stelle mir das auch so jugendlich vor, Mann, Alter, ey, was ist denn da passiert? Was geht denn hier ab? Wie machst denn du das? Und dann stellt Jesus das Geheimnis dar. Und er sagt zu ihnen, Jesus erwiderte, und jetzt kommt dieser krasse Text eben, wenn ihr wirklich glaubt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur dies tun, sondern noch größere Wunder. Jesus sagt also, und er spricht ja dadurch auch eigentlich zu uns Christen und nicht nur zu den Jüngern, Leute, wenn ihr eigentlich mit Gott verbunden seid, so wie ich es mir auch wünsche für mein Volk, so wie ich es mir eigentlich auch wünsche für den Tempeldienst, dann sind eigentlich nicht nur theoretisch, sondern sind eigentlich praktisch krasse Sachen möglich. Dann sind wirklich, wir trauen es uns ja manchmal gar nicht, dann sind Wunder möglich. Das geht uns so schwer über die Lippen. Wenn ihr wirklich glaubt und nicht zweifelt. Und trotzdem ist es doch so, dass wir genau an der Stelle irgendwie innerlich zittern anfangen. Weil wir sagen, ja, nur genug glauben und nicht zweifeln. Aber ist es nicht dann vielleicht wieder dieses Evangelium, was wir manchmal, Evangelium in Anführungszeichen, weil es eigentlich keins ist, diese Sprüche, die wir manchmal von Leuten hören, du musst nur genug glauben. Aber wir glauben. Haben wir das nicht selber schon erlebt? Wir glauben doch an manche Dinge, Gott tut es trotzdem nicht. Ich weiß, ich war ein kleiner Junge. Ich habe schon früher eine Brille dann getragen als kleiner Junge. Ich weiß, wir mussten Purzelbäume machen in der Schule. Und auf einmal habe ich gemerkt, ey, die Brille, die nervt mich manchmal. Ich kann ja gar keine gescheiten Purzelbäume machen. Später habe ich gemerkt, ich kann auch Sport machen ohne Brille, aber damals, wenn man so eine Brille bekommt, dann denkt man, ja, nee, muss ich irgendwie immer aufsetzen. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, Gott, nimm mir doch, lass mich doch so gut sehen, dass ich keine Brille mehr brauche. Ich habe doch echt geglaubt, ich war doch ein Kind. Jesus sagt doch auf der anderen Seite auch, werdet wie die Kinder. Und ich in meiner kindlichen Art sage Jesus, lass mich ganz wieder sehen. Hat er bis heute nicht gemacht. Könnte ich doch sagen jetzt, und das machen ja manche Leute auch, ja, man glaubt doch eben und man zweifelt nicht. Und warum macht Jesus aber die Dinge nicht? Also, das sind schon berechtigte Hindernisse hier, wie wir mit dieser krassen Aussage von Jesus umgehen. Und ich bin mir sicher, wenn Sie jetzt in Ihr eigenes Leben reinschauen, dass es diese Dinge auch gab. Da haben Sie doch echt irgendwo geglaubt, wirklich auch nicht gezweifelt und trotzdem hat Gott manche Dinge nicht gemacht. Aber ist es dann ein Fake hier? Sind das Fake News, wie wir so schön heutzutage sagen? Sagt Jesus da Dinge, die nicht wirklich stimmen? Eigentlich doch nicht. Das sind wir doch von Jesus eigentlich nicht gewöhnt. Er sagt doch selber, meine Worte sind Geist und sind Leben. Ich rede die Wahrheit. Ich bin aus der Wahrheit, rede die Wahrheit. Also wie können wir es dann verstehen? Und in der Tat, Jesus selber, er zieht, wie gesagt, nach Jerusalem hinauf. Er heilt erst zwei Blinde. Dann wird er triumphal empfangen. Dann geht er auf den Tempel, schafft dort Ordnung. Es wird uns auch dort gesagt, dass er dann Kranke heilt, Blinde heilt. Es wird sogar das Wort Wundertaten erwähnt. Also sprich, es ist doch möglich. Bei Jesus auf jeden Fall. Okay, soweit sind wir uns einig, bei Jesus schon. Aber trotzdem sagt Jesus eben hier, nicht nur bei mir, sondern auch wenn ihr wirklich glaubt, ist es möglich. Jetzt könnten wir ja die andere Frage mal stellen. Haben Sie schon Dinge erlebt, wo es eben, ich nenne es jetzt mal so, funktioniert hat, wo es eingetroffen ist, wo Sie auch wieder geglaubt haben, nicht gezweifelt haben, gebetet haben und Gott hat es erhört? Und das gibt es doch auch, oder nicht? Ich erinnere mich auch wieder als Teenager in der Gemeinde, in meiner Kirchengemeinde. Ein junger Mann ist erkrankt an Leukämie. Und die ganze Gemeinde kommt zusammen und betet. Das waren so meine ersten Erfahrungen, wie man als Gemeinde für einen kranken Menschen betet. Jesus sagt ja auch, betet gemeinsam für den Kranken. Gibt auch andere Texte im Neuen Testament. Und wir kommen zusammen und wir beten für diesen jungen Mann. Und ich weiß noch, wie ich da mit den anderen knie als Teenager und wir beten. Und tatsächlich, Tage, Wochen später, wird dieser junge Mann gesund. Die Ärzte sagen, er ist gesund. Er kann wieder leben. Die Krankheit ist erstmal weg. Und es war für mich damals krass. Ich dachte mir, Wahnsinn. Wir haben gebetet, wir haben geglaubt und Gott hat ein Wunder getan. Darum geht es ja eben auch in diesem Text. Wie ist es mit Wundern heute? Ja, also können wir sagen, ja, ist doch möglich. Gott kann doch Wunder tun. Und ich glaube, wenn Sie jetzt eben auch in dem Bereich nachdenken, glaube ich, finden Sie auch Dinge, wo Sie sagen, ja, das haben wir auch erlebt. Wir erleben also beides. Manchmal anscheinend hört Gott nicht wirklich, erleben wir keine Wunder, manchmal aber eben auch doch. Und ich glaube, in dieser Spannung bewegt sich das christliche Leben. Aber wir, glaube ich, neigen oft dazu, uns dann eher auf die nüchterne Seite zu begeben und zu sagen, ja, Gott macht es halt nur selten oder nur ab und zu und deswegen müssen wir immer ganz low level fahren, immer ganz, ganz niederschwellig und vielleicht macht das, aber er macht das wahrscheinlich nicht. Ich glaube, auf die Seite haben wir uns geschlagen. Aber wir könnten uns doch auch, nachdem es beide Erfahrungen gibt, auf die andere Seite schlagen und eher denken, verstärkt denken. Tendenziell ist es definitiv möglich, dass Gott Wunder tun kann. Auch, dass wir vollmächtig handeln können, wenn wir mit Gott verbunden sind. Wäre doch auch mal eine neue Art zu leben. Mal wieder eine Revolution im christlichen Leben, dass wir sagen, lass uns doch Jesu Worte ein Stück weit wieder ernster nehmen, dass mehr Dinge möglich sind im Glauben als diese Nüchternheit. Nochmal, was Jesus sagt, wenn ihr wirklich glaubt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur dies tun, sondern noch größere Wunder. Ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer. Natürlich wirklich krass. Jesus hat übrigens nie sprichwörtlich Berge versetzt. Er hat nie zu irgendeinem Berg gesagt, so jetzt dahin. Gemeint ist ja wahrscheinlich der Ölberg, wo sie jetzt in der Nähe sind. Also könnte man ja sagen, hier auf jeden Fall ist es vielleicht auch symbolisch gemeint. Und ich glaube, das hat was für sich. Weil in der Tat geschehen ja auch Wunder dann, wenn wir einen Megaberg, nehmen wir mal vielleicht die für Leute, die den Führerschein gerade machen, die Führerscheinprüfung, die denken, boah, ich bin aufgeregt, ich muss jetzt Auto fahren, ich habe eine Prüfung, es ist ein krasser Berg vor mir, Gott hilf mir. Oder die Abiturprüfungen. Oder die Masterprüfung, die Meisterprüfung, wie auch immer. Große Dinge, die große Berge sind und wir sagen, Gott hilf mir, Herr Jesus, hilf mir. Lass mich über den Berg kommen und Gott tut es. Das heißt also, es ist auf jeden Fall im übertragenen Sinne möglich, Wunder zu erleben. Und ich glaube, Jesus meint auch die übertragene Ebene. Aber die Frage ist eben, ich bin davon überzeugt, auch nach dem Studium von diesem Text, nicht nur. Weil man könnte ja den einfachen Ausweg eben finden und sagen, ja, das ist alles nur übertragen gemeint. Wenn Jesus hier von Wundern redet, dann meint er nur die Wunder im übertragenen Sinne. So wie David sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja, das sind eben die Mauern des Lebens, die Hindernisse im Leben und Gott hilft darüber. Und ich glaube, diese Sichtweise hat absolut was für sich. Ich glaube, ja, das stimmt. Aber eben nicht nur, weil Jesus formuliert sich nicht nur symbolisch. Er sagt ja auch hier eben, ihr werdet alles bekommen, wenn ihr festen Glauben, wenn ihr im festen Glauben darum bittet. Wie ist das also möglich? Ich möchte noch einen Text mit Ihnen lesen, der hier ein Schlüssel für mich ist. In 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 14, schreibt der Jünger Jesu, wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Das ist auch wieder so ein Bam-Text. Weil man hier wirklich sagen kann, krass, also das, was Gottes Willen entspricht, das erhört er. Wenn also manchmal Christen sagen, Gott erhört meine Gebete nicht, dann kann man hier sich auf diesen Text berufen, kann sagen, wenn du betest und genau weißt, dass es Gottes Willen entspricht, dann hört Gott dieses Gebet. Was könnte das sein? Ich denke zum Beispiel, was viele Christen, diese Sehnsucht, die viele Christen haben, der Heilige Geist. Gott, wo ist dieser Geist von dir? Wo ist diese Kraft Gottes? Und sagt Jesus nicht an einer anderen Stelle selber, wenn ein Kind zu seinem Vater kommt und ihn um Brot bittet, wird ihm der Vater einen Stein geben? Natürlich nicht. Wie viel mehr wird Gott den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Krass, Hammer. Das heißt also zum Beispiel die Bitte um den Geist Gottes, um Kraft von oben, um geleitetes Leben, um Vollmacht, ist eine Bitte, die Jesus definitiv erhört. Alleine das schafft eine völlig andere Perspektive, eine neue Perspektive zu leben, eine vollmächtigere Perspektive, eine Perspektive, die mehr an der Vollmacht Gottes sich orientiert, als an der totalen Nüchternheit. Und ich glaube, dass Gott sich das wünscht, dass wir auf diese Ebene, auf diese Seite blicken. Weil, wie gesagt, er sagt, ihr werdet alles bekommen, wenn ihr im festen Glauben darum bittet. Und mein Appell an Sie ist, das mal als Herausforderung zu nehmen. Die Bibel wieder ein Stück weit neu zu lesen, sich wirklich überraschen zu lassen. Wenn Sie sich am Tag, es reichen wenige Minuten, Zeit nehmen, durch die Bibel lesen, das Neue Testament, Jesus kennenlernen und jedes Mal, wenn Jesus so krasse Sachen sagt, nicht irgendwie das in Nüchternheit abhaken und denken, ja, keine Ahnung, sondern mal auf sich wirken lassen, Kontext lesen, Zusammenhang lesen und dann wirklich wahrnehmen, dass da eine Dimension ist, die haut einen eigentlich wirklich sprichwörtlich um. Und die kann einem die kann wirklich Leben verändern. Und das ist doch eigentlich das, was am Anfang von unserem Glaubensleben immer da war. So diese Erkenntnis, wow, ich bin Christ, ich folge Jesus nach, ich hab unheimliches Potenzial durch ihn, weil er meine Verbindung zu Gott ist. Und so wie Jesus mit Gott ganz eng verbunden war und wirklich große Dinge tun konnte, so wenn wir mit Jesus verbunden sind, können wir vollmächtig leben. Vollmächtiger leben vielleicht, als wir das manchmal tun. Das ist mein Wunsch. Lassen Sie sich herausfordern, seien Sie an Gott dran, wie ein Kind am Vater dran ist. Und dann der Vater doch auch extrem viel für das Kind tut. Und immer diese Perspektive, wenn es nach dem Willen Gottes ist, erhört es Gott definitiv. Und dann können Sie in dieser absoluten Gewissheit in den Tag gehen, Gott hört mich. Ich mache noch ein kleines anderes Beispiel. Es gibt diese Sache, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott und sie wird ihm geschenkt werden. Dann kann man auch sagen, ich habe das von Gott empfangen. Ich werde richtige Entscheidungen wissen, wie ich sie treffe, weil ich darum gebetet habe. Und dann geht man stark im Glauben durch das Leben. Das wünsche ich Ihnen. Ich möchte noch mit Ihnen beten. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus, danke für dein Leben hier. Und danke für die Menschen, danke für Matthäus, für Johannes, Lukas, Markus, die das aufgeschrieben haben. Danke, dass wir dir begegnen können, wenn wir die Bibel lesen. Danke, dass du uns herausforderst aus unserem manchmal auch ein bisschen vielleicht eintönigen Christsein. Und dass du uns wirklich aufrütteln möchtest und dass du wieder neu in uns das wecken möchtest, was es eigentlich bedeutet, wirklich aus der Vollmacht heraus mit dir unterwegs zu sein. Möchte ich bitten für mich, möchte ich bitten für jeden, der hier jetzt zuschaut, dass du ihn ansprichst und dass du ihn darin segnest. Und dass wir alle gemeinsam immer mehr in diese Beziehung zu dir hineinwachsen können und dass wir selber merken in unserem Leben, es ist viel mehr möglich als Christ, als wir vielleicht manchmal denken. Danke, Herr Jesus, dass du da bist, dass du dich offenbarst und dass du mit uns unterwegs bist. Segne uns, in deinem Namen beten wir. Amen.